Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Mensch und Tier, das ist ein zwiespältiges Verhältnis, auch in der Kunst. Die Katze verwöhnen, das Schwein schlachten. Analog betrachtet entscheiden sich Künstlerinnen, mit Blut und Kadavern zu arbeiten oder auch mit lebenden Tieren. Dabei können natürlich beide Ansätze den Umgang mit den tierischen Verwandten hinterfragen. Der vor kurzem erschienene Band »Das ausgestellte Tier« versammelt Kunstprojekte und Performances der letzten Jahrzehnte, die sich mit lebenden und oder toten Tieren befassen. Und da gibt es eine ganze Menge, von Josef Beuys bis Carsten Höller. Ich habe mit Herausgeberin Bettina Paust gesprochen. Frau Paust, Josef Beuys und der Kojote, das kommt einem als erstes in den Sinn. Beuys hat sich da 1974 mit diesem Kojoten in einen Käfig einschließen lassen und nannte die Aktion, die auch gefilmt wurde, I Like America and America Likes Me. War das sowas wie die Initialzündung für Kunst mit lebenden Tieren?
Das kann man auf jeden Fall sagen, denn Josef Beuys hat in dieser Aktion, die er in der Galerie René Bloch in New York über 3 Tage durchgeführt hat, in einen wie auch immer gearteten Dialog mit einem Kojoten begeben. Und man kann wirklich sagen, das ist so das entscheidende Werk für die Entwicklung von lebenden Tieren in künstlerischen Arbeiten.
Was wollte denn Beuys mit dieser Aktion sagen, verdeutlichen?
Also es ist eine sehr komplexe Arbeit, aber vielleicht kurz gesagt, zum einen ging es Beuys ja in seiner ganzen Arbeit darum, deutlich zu machen, dass der Mensch auch vor dem Hintergrund der Industrialisierung des 20. Jahrhunderts ein anderes Verhältnis zur Natur und somit auch zu den Tieren bekommen müsse. Und für ihn ging es darum, in dieser Aktion in einen Dialog mit einem Tier zu treten. Darüber hinaus kritisierte er mit dieser Aktion durchaus auch die Politik der USA der damaligen Zeit, also ich sage nur Stichwort Vietnamkrieg oder vor allem Umgang mit den eingeborenen Indianern. Es ging ihm darum, Tiere auch anders zu betrachten, ein sehr ambivalentes Mensch-Tier-Verhältnis, in dem meist der Mensch über das Tier dominiert, in unterschiedlichsten Facetten. Und das hat sich natürlich auch in der Kunst über die Jahrtausende von den Höhlenmalereien über alle sozusagen Kunstgattungen hinweg gezeigt. Mhm. Und da gibt Beuys ganz wichtige Anregungen, wobei man natürlich auch diese Aktion in manchen Punkten sehr kritisch betrachten kann.
Nämlich?
Naja, also es war ein Kojote, kein wildlebendes Tier. Das wäre gar nicht möglich gewesen, weil das gar nicht nach New York, also in die City, hätte eingeführt werden dürfen. Und Beuys hätte diese Aktion nicht überlebt, wenn der Kojote nicht domestiziert gewesen wäre.
Also im Grunde hat er das als Experiment hingestellt, aber dann hat er sich doch auch abgesichert. Andererseits, also die Aussage bleibt ja, und weil Sie es gerade angesprochen haben, der Mensch dominiert das Tier über Jahrhunderte, Jahrtausende, und auch das Töten von Tieren ist ja Bestandteil von künstlerischen Ritualen gewesen. Also die Höhlenmalerei, klar, da wurde schon mit Blut gemalt von Tieren. Später dann fällt mir nur ein, Hermann Nitsch mit seinen Orgien, genau. Mysterientheatern. Ja. Das hat auch damals in den 80ern viel Kritik ausgelöst. Würden Sie sagen, von heutigen Standpunkt oder auch von dem von Beuys aus betrachtet damals, ist das überhaupt ethisch vertretbar, Tiere auszunutzen, zu töten?
Naja, also das ist natürlich ein sehr weites Feld. Das Spannende, diese Frage müssen wir uns eigentlich täglich stellen, wenn wir Fleisch essen, ja? Unter welchen Bedingungen werden Tiere gehalten zur Fleischproduktion und getötet? Man fragt sich auch, warum arbeiten Künstler in diesem Feld und mit lebenden und toten Tieren? Es geht letztendlich genau darum, auch durch die bildende Kunst ein Spiegelbild oder Resonanzboden für ganz aktuelle gesellschaftliche Themen, und das ist unser Umgang mit dem Tier, wenn man das so allgemein sagen kann, ist es in den letzten Jahrzehnten gewesen und es ist heute umso mehr. Also Künstler greifen das auf und visualisieren das in ihren Arbeiten, und eben nicht nur visualisieren, sondern sie leben es in unterschiedlichsten Ausformungen. Und es ist erstaunlich, weil Sie gerade Nitsch ansprachen, da schockiert uns ein ausgeweidetes Schwein zum Beispiel. schockiert es uns in der Vorstellung, dass täglich, ich weiß nicht wie viel, tausende Schweine in Schlachthöfen getötet werden.
Naja, es geht um die obszöne Darstellung letztlich, ne? Ja. Über den Blutfluss, über dieses Orgiastische daran. Mhm. Ich möchte auch nochmal den Unterschied, weil Sie sagen Lebende und Tote, also wenn wir jetzt über dieses Beuys-Beispiel nehmen, wo er eben schon mit dem lebenden Tier arbeitet und damit sich ja auch einer totalen Ungewissheit aussetzt, was wird der Kojote tun? Also mit toten Tieren zu arbeiten, da ist man ja auf sichererer Seite. Kadaver spielen eine Rolle auch bei Damien Hirst, bei anderen britischen Künstlern, bei der Holländerin Belinda de Breukere. Ja. Flandern Fields aus dem Jahr 2000, das sind tote, präparierte Pferde, die einfach hingelegt werden. Verpufft da letztlich der Skandal? Fällt das dagegen ab?
Naja, Skandal ist ein gutes Stichwort. Natürlich haben solche Arbeiten einen skandalösen Impetus, aber sie sind eben im Kern sehr real. Die Arbeit von Belinda de Breukere bezieht sich ja genau auf die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs, auf denen eben nicht nur Millionen von Soldaten ihr Leben gelassen haben, sondern auch Millionen von Pferden. Und ihr geht es darum, die Existenz und das Leben und Sterben des Menschen in Bezug zum Tier zu setzen. Das sehen wir übrigens auch in der Literatur. Dazu gibt es in dem Band Das ausgestellte Tier, den ich ja mit Laura Marin Jansen herausgegeben habe, auch entsprechende Beispiele aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also wie setzt der Mensch seine Existenz zum Beispiel zum Sterben eines Tieres, eines Pferdes in Bezug?
Und welche Evolution ist da ablesbar bis heute, wenn Sie das jetzt mal ganz kurz resümieren, denn eigentlich Darstellungen, ja, oder mit Einbeziehungen von Tieren in Kunst, die gab es schon bei den alten Ägyptern. Wo ist sozusagen der Erkenntnisgewinn bis heute, der sich durch die Kunst auch vermittelt?
Ja, also eine ganz entscheidende Entwicklung war Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Performancekunst und der Installationskunst, durch die es ja überhaupt erst möglich war, dass Künstler mit lebenden und toten Tieren, ich sag mal, agieren oder sie in Installationen einbeziehen. Also das war sozusagen der faktische Startpunkt. Ein ganz entscheidender nächster Schritt ist eigentlich die Jahrtausendwende. Also so um das Jahr 2000 herum kann man feststellen, dass es einen sogenannten Animal Turn gab, nämlich, dass sich da ein anderes Verständnis und eine andere Wahrnehmung des Tieres manifestiert, nämlich das Tier nicht mehr als, ich sag mal, lebloses Objekt, sondern als Lebewesen, als Individuum, als Subjekt. Mhm. Und deswegen sprechen wir auch eigentlich nicht von Tieren, sondern von nichtmenschlichen Lebewesen.
Wobei man ja trotzdem dem Tier nicht gerecht werden kann. Also Carsten Höller zum Beispiel, Soma, also diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof im Jahr 2010. Rentiere waren da zu sehen, Vögel, Mäuse, aber doch in Gehegen. Sicher waren die freier als vielleicht noch der Kojote. Aber im Grunde wird man auch den Tieren als Subjekte nicht gerecht.
Ja, also das ist natürlich eine Kernfrage, weil wir reden ja über künstlerische Äußerungen, die werden präsentiert, meistens in Museen, auf der Documenta, auf Biennalen, also sozusagen im traditionellen Kunstkontext. Und da ist zum Beispiel sehr interessant der Artikel von Judith Benz-Schwarzburg, die nämlich genau diese Frage stellt, können wir ethisch überhaupt vertreten, Tiere auch im Kunstkontext zu präsentieren und werden sie dabei nicht auch in einer gewissen Form instrumentalisiert. Und der Auslöser ja auch, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das ausgestellte Tier, war ja, wie gehen wir mit derartigen künstlerischen Äußerungen im Kunstbetrieb um? Was heißt das konkret? Und auch Museen sind nicht auf derartige künstlerische Äußerungen eingestellt, weil Tiere bringen automatisch Dinge mit in ein Museum hinein, die nicht unbedingt museumsspezifisch sind. Das heißt, sie machen, das haben sie bei Soma gemerkt, gerochen, ja, Geräusche, Gerüche, Exkremente, Verhaltensweisen. So, das heißt, da schlägt es eigentlich den Bogen zurück zu dem, was der Auslöser war, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe mich mit barocken Menagerien beschäftigt, die Vorläufer zoologischer Gärten waren. Und da gibt es heute durchaus Schnittmengen zu sagen, wo sind vielleicht Parallelen auch zwischen dem Betrachten von Tieren in zoologischen Anlagen und dem Betrachten von Tieren in künstlerischen Arbeiten. Was passiert da mit uns und wie gehen wir damit um? Ja?
Kunst mit lebenden und toten Tieren. Der Band Das ausgestellte Tier versammelt Werke und Künstlerinnen, die mit Tieren arbeiten. Erschienen im Neopheles Verlag, kostet 22 Euro. Und das war mit Herausgeberin Bettina Paust. Anderes Thema hier im Kompressor-Podcast, die Autorin Elizabeth Wurzel, die mit nur 52 Jahren verstorben ist. Ihr Bestseller Prozac Nation hat den Zeitgeist der 90er Jahre Popkultur genial eingefangen und ein eigenes Genre begründet. Sonja Eismann erklärt das sehr fundiert hier bei uns. Hören Sie rein.